Und Schülerinnen und Schüler vergleichen sich aber miteinander. Und in diesem Vergleichsmoment merkt man dann halt eben, dass man etwas nicht so gut kann. Und dann kommt man halt schnell zu Gedanken wie irgendwie, ich gehöre nicht dazu oder ich bin dumm, Spoiler, das ist falsch. Aber das wirkt sich natürlich auf das Selbstbewusstsein aus und dadurch kommt es auch nicht selten zu Ausgrenzungen oder zu Schulangst.
Hilfen, die wir anbieten, dienen ja nicht dazu, den Anspruch zu reduzieren, sondern wir versuchen, die Hürden, die nun einmal da sind, um überhaupt erst einen Zugang zu finden zu den Aufgaben, die Hürden versuchen wir zu nehmen oder zumindest ja die Hilfestellung zu geben, damit ich mich mit der Aufgabe überhaupt erst auseinandersetzen kann.
Also jetzt auf dem Abiball haben sich Leute vor mich gestellt und sich halt darüber lustig gemacht, dass ich halt behindert bin. So, und da, also wir reden hier von erwachsenen Personen.
Das ist bodenlos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Neues vom Nordhofe. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema, denn wie alle wissen, soll Schule allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Chancen bieten. Doch was bedeutet das eigentlich, wenn nicht alle die gleichen Voraussetzungen dafür haben? Wie geht Schule mit den Menschen um, die eine Beeinträchtigung haben oder vor besonderen Herausforderungen stehen, wie beim Lesen, bei der Rechtschreibung oder auch beim Rechnen? Woran erkennt man überhaupt, dass hinter Schwierigkeiten mehr steckt als eine schlechte Leistung? Und welche Unterstützung brauchen Betroffene, damit sie ihre Fähigkeit zeigen können? Darüber sprechen wir heute mit Carina Sinn, die heute die erfolgreiche Abitur bestanden hat und ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilen wird. Und einmal unseren Lehrer, Herr Freier, der hier an unserer Schule der Experte dafür ist, was das Thema Inklusion generell angeht. Carina, jetzt würde ich einfach mal direkt bei dir anfangen. Du bist ja direkt eigentlich schon damit betroffen, also du bist einfach schon davon betroffen. Aber wie fühlt sich das denn eigentlich jetzt für dich an, so eine Beeinträchtigung?
Ja, also ich bin Legasthenikerin. Das heißt, ich habe Probleme im Lesen und Schreiben. Und so eine Beeinträchtigung fühlt sich erstmal nicht so gut an. Das liegt einfach daran, dass die meisten, die oft in der Klasse sitzen, keine Beeinträchtigung haben, was ja auch grundsätzlich gut ist. Aber das führt einfach dann dazu, dass man anders ist, häufig, als die anderen Kinder oder Jugendliche. Dass man zum Beispiel etwas nicht so gut kann und in meinem Fall ist es halt das Lesen oder Rechtschreiben. Und Schülerinnen und Schüler vergleichen sich aber miteinander und in diesem Vergleichsmoment merkt man dann halt eben, dass man etwas nicht so gut kann. Und dann kommt man halt schnell zu Gedanken wie irgendwie, ich gehöre nicht dazu oder ich bin dumm, Spoiler, das ist falsch. Aber das wirkt sich natürlich auf das Selbstbewusstsein aus und dadurch kommt es auch nicht selten zu Ausgrenzungen oder zu Schulangst. Das sind irgendwie Probleme, die sehr präsent sind bei Betroffenen. Und bei Legasthenie in konkreten Zahlen heißt das halt, dass 40% tatsächlich der LegasthenikerInnen psychisch erkranken. Das finde ich schon sehr schockierend.
Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal, jetzt hast du gerade angesprochen, du meintest, man merkt das auf jeden Fall, wenn man sich so mit anderen vergleicht oder so. Hast du irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, ja, das ist bei mir einfach alles anders ein bisschen? Also ich brauchte einfach ein bisschen länger und brauche Hilfe oder war das bei dir ein Prozess? Also hattest du da wirklich so einen Moment, der dir so gerade einfällt?
Ja, der fällt mir sehr gut ein. Also ich habe ja, wie gesagt, Probleme im Lesen und Rechtschreiben und Diktate sind dann natürlich immer so ein Fall, der irgendwie regelmäßig auftritt, gerade in der Grundschule und am Anfang der weiterführenden Schule. Und bei uns war es so in der Grundschule, dass wir in der ersten und zweiten Klasse immer die Diktate vorher bekommen haben, die Texte. Und dann konnte ich die natürlich immer schön auswendig lernen und hatte dann auch immer sehr gute Noten, also irgendwie eine 1 oder eine 2. Und ab der dritten Klasse hat sich das geändert. Da haben die Lehrer dann gesagt, ja, wir passen die Texte leicht an. Und letztendlich war es halt ein komplett anderer Text. Ich konnte ihn natürlich nicht auswendig lernen. Und da wurde mir das erste Mal vor Augen geführt, dass ich das halt irgendwie anscheinend überhaupt nicht so gut kann wie die anderen, weil die meisten hatten halt eine 1 oder eine 2. Und ich habe halt die erste 5 meiner Schulzeit kassiert, was ich notentechnisch ansonsten halt nicht so ganz gewohnt war. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr schwer schockiert. Also wenn ich heute auch noch das Wort Diktat höre, dann kriege ich schwitzige Hände.
Alles gut, ich auch alles gut. Mit welchen Vorurteilen du sozusagen welche Vorurteile du während der Schullaufbahn auf jeden Fall hattest? Weil du weißt ja, du bist ja, wie du gesagt hast, du bist nicht dumm, sondern du hast jetzt diese 5 geschrieben, jetzt in der dritten Klasse, während die anderen diese 1 oder 2 hatte, aber du wusstest, ey, ich kann es eigentlich auch.
Also ich glaube, das häufigste Vorteil, dem man begegnet mit Beeinträchtigungen in der Schule, ist natürlich, dass man dumm ist. So. So, ja, das kriegt man immer wieder vor Augen geführt. Also ich erinnere mich auch an eine Situation von einer neuen Englischlehrerin, die irgendwie Grammatiktest von einer alten Englischlehrerin irgendwie zurückgegeben hat noch und die mir den halt auch wirklich so, dass er noch in Corona auf den Tisch geknallt hat. Und ich hatte auch eine 5 und die halt irgendwie gesagt hat so, ja, das war ja klar. Und nein, also ja, vielleicht, aber sie wusste noch gar nicht, dass ich eine Beeinträchtigung hatte. Aber das hat ansonsten überhaupt nicht meinem Notenbild entsprochen. Ansonsten, was man natürlich auch oft begegnet, ist das Vorurteil Faulheit oder dass man das vorspielt, um dann vielleicht einen Nachteilsausgleich zu bekommen, um dann wiederum bessere Noten zu bekommen oder auch, dass man Aufmerksamkeit will. Und das ist tatsächlich etwas, das total fatal ist, weil in dem Moment wird man einfach nicht ernst genommen. Und das behindert Schüler und Schülerinnen mit Beeinträchtigungen maßgeblich.
Und welche Folgen hatte das dann so für dich, also auch für deine Motivation, aber auch für dein Selbstvertrauen?
Ich würde sagen, auf der einen Seite große Folgen, auf der anderen Seite hat sich das vielleicht bei mir noch mehr im Rahmen gehalten als irgendwie bei anderen Fällen, weil ich einfach auch in meiner Familie mehrere Legastheniker habe und das Problem bekannt ist und ich deshalb Menschen zu Hause hatte, die zu denen ich nach Hause kommen konnte, weint nach einer 5 im Diktat und die dann aber halt gesagt haben, nein, das ist okay, das ist nicht schlimm, das ist so. Und ich glaube, wenn man das, also es hatte trotzdem Auswirkungen auf mein Selbstbewusstsein und ich dachte tatsächlich auch lange, dass ich viel zu doof bin, um zum Beispiel irgendwie Medizin zu studieren, was jetzt einfach mein Traumstudienfach ist, dass ich auch studieren werde. Aber ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre das alles noch viel, viel, viel fataler gewesen.
Carina, um das vielleicht nochmal nachzuvollziehen, wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Text bekommst, jetzt sagen wir mal auch vielleicht in einer Klassenarbeit, was ist da wirklich und wirklich bei dir so anders als bei anderen? Also was passiert da bei dir?
Also Lesen fällt mir extrem schwer. Ich kann ja mal versuchen zu beschreiben, was ich da sehe. Also wenn ich ein Wort sehe, dann sehe ich in der Mitte so einen schwarzen langen Block. Also der Block ist ungefähr so lang, wie das Wort ist. Und dann gibt es ja Buchstaben, die so nicht nur auf dieser Ebene in der Mitte sind, sondern die quasi auch so nach oben rausgehen und nach unten rausgehen. Also nach unten rausgehen, wenn ich zum Beispiel das G, das hat da unten so einen Schlenker oder das F, das geht halt so hoch und da hat da halt so zwei Striche oben. Und das sehe ich auch so ein bisschen. Also ich sehe so einen schwarzen Block und dann gehen halt nach oben und unten gehen halt noch andere Striche raus und ich sehe halt so die Länge des Wortes. So, und durch ganz viel Üben und dadurch, dass ich Wörter halt oft sehe, kann ich dann halt die besser lesen, weil ich dann besser quasi dieses Wortbild, nenne ich es jetzt mal, erkenne. Aber wenn ich jetzt Wörter super selten lese oder die super kompliziert sind oder die auch zusammengesetzt sind aus mehreren Wörtern, dann wird es, oder Fachwörter, dann wird es richtig, richtig schwer. Und beim Schreiben ist es halt so, dass ich ja auch nur dieses Wortbild habe, aber auch die einzelnen Buchstaben im Wortbild, wenn ich mir so ein Wortbild vorstelle, nicht sehen und auch nicht verstehen kann. Das bedeutet, ich habe zwar ein Wort im Kopf, das ich schreiben möchte, aber im schlimmsten Fall weiß ich halt nicht mal, mit welchen Buchstaben das anfängt. Und dann kann ich es auch nicht nachgucken, weil den Duden kann ich nicht lesen und so ein anderes Wörterbuch, so, dann muss ich ja auch wissen, mit welchem Buchstaben das Wort anfängt. Und da wird's dann halt kritisch. Ich versuche dann halt irgendwie das gleiche Wort zu schreiben in 5, 6 Formen und mir daran wiederum irgendwie zu erkennen, wie das Wortbild ist. Aber das ist schwierig. Und das kann natürlich aber auch dazu führen, dass ich mich verlese. Also wenn ich es schaffe zu lesen, dann es gibt ja auch Wörter, die einfach extrem gleiche Wortbilder haben. Also zum Beispiel Freunde und Freude. Das ist ja jetzt, wenn man das überlegt mit diesem Block in der Mitte, dann ist das ja echt ähnlich. Und wenn man aber sowieso schon Schwierigkeiten hat mit dem Lesen, so, und dann irgendwie einen Satz vor sich hat und auch erstmal versucht, den Hauptsatz zu lesen und das alles irgendwie zwischen dem Komma wegzudenken, so, und sich dann aber auch noch zusätzlich verliest und super lange braucht und es super anstrengend ist. Also ich kriege beim Lesen auch oft Kopfschmerzen oder mir wird tatsächlich auch einfach schlecht. Dann ist das einfach extrem schwierig.
Das finde ich halt so krass, weil das sind so Belastungen, die man ja von außen ja eigentlich auch nicht so wahrnimmt. Also man ist ja dann so, ja, sie braucht vielleicht ein bisschen Hilfe, aber dass das dann wirklich was mit einem selbst macht, dass man ist so, ich bin gerade ein bisschen anders als die anderen, als die Mehrheit, und dass das dann wirklich so innerlich auch ein bisschen was mit einem macht. Das ist ja wirklich komplett, also wirklich verrückt eigentlich. Deswegen, ja, nicht, wie soll ich das sagen, nicht jede Beeinträchtigung ist ja jetzt wirklich sichtbar. Deswegen würde ich direkt einmal mit Herr Freier weitermachen. Welche Formen gibt es denn überhaupt? Also welche Formen, wie, in welchem Ausmaß, also welche sind Ihnen bekannt?
Genau, vielleicht sage ich erstmal was zu meiner Person.
Das wäre ja gut, ja.
Damit diejenigen, die mich nicht kennen oder meine Rolle nicht kennen, das, was ich jetzt sage, auch besser einordnen können. Und zwar bin ich bei uns an der Schule der Ansprechpartner für Inklusionsfragen. Mhm. Das jetzt seit, ja, ich glaube, 4-5 Jahren ungefähr. Das bedeutet nicht, dass ich auf alles sofort eine Antwort habe und auf jede Frage eine Antwort habe. Aber zumindest ja, repräsentiere ich erst einmal das Thema Inklusion bei uns an der Schule und versuche mich da als Ideengeber, als Ratgeber, aber auch als jemand, sehe mich als jemand, der versucht, Netzwerke herzustellen und Kontakte zu knüpfen zu Expertinnen und Experten. Das erstmal zu meiner Rolle. Und jetzt war deine Frage gerade, welche Beeinträchtigung gibt es überhaupt? Und ich glaube, ein wichtiger Satz ist gerade schon gefallen von dir. Es gibt sichtbare Beeinträchtigungen und es gibt unsichtbare Beeinträchtigungen. Und das, was uns natürlich erst einmal im Schulalltag auffällt, das sind die sichtbaren Beeinträchtigungen. Ja, die fallen ins Auge. Ja, wenn von meinen Sehgewohnheiten abgewichen wird und plötzlich jemand mit einem Rollstuhl in die Schule kommt, dann fällt das sofort auf. Und das sind die Beeinträchtigungen, die eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, nicht weil sie höherwertiger sind oder wichtiger sind als andere Beeinträchtigungen, sondern weil sie für uns besser einzuordnen sind und weil wir einfachere Lösungen darauf finden. Jetzt das Beispiel Rollstuhl. Ja, vielleicht brauchen wir Veränderungen am Gebäude, damit die Person Zugang überhaupt erst zu Räumen bekommt, um lernen zu können. Ja, das sind Lösungen, die auch recht schnell gefunden werden können. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch die Beeinträchtigungen, die nicht sichtbar sind und die viele Schülerinnen und Schüler belasten, die sie mit in die Schule hineintragen und die wir sensibel wahrnehmen müssen im Schulalltag. Ich gehe mal auf unterschiedliche Bereiche ein. Also wir haben bei uns an der Schule einmal Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Unterstützungsbedarf, so nennt sich das. Und da haben wir unterschiedliche Bereiche. Ein Bereich ist zum Beispiel das körperlich-motorische, also die körperlich-motorische Entwicklung. Dazu würde jetzt jemand gehören, der im Rollstuhl sitzt, was ich gerade gesagt habe. Dann gibt es aber auch Einschränkungen im Bereich emotionale und soziale Entwicklung. Dann haben wir das Sehen, das Hören, Sprache und noch andere Bereiche. Und hierfür, für diese Beeinträchtigungen können sonderpädagogische Gutachten erstellt werden und mit deren Hilfe dann zusätzliche Stunden, Förderstunden, zusätzliche Stunden von Expertinnen und Experten, Förderschullehrkräften generiert werden, um zu unterstützen. Es gibt aber auch Unterstützungsbedarf da, wo kein offiziell festgestellter sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf vorliegt. Und das können zum Beispiel Kinder sein, ich habe gerade davon gesprochen, Belastungen, die unsichtbar sind. Also Kinder, die eine Schulangst haben, die Aufmerksamkeitsprobleme haben, Angststörungen, Konzentrationsschwierigkeiten oder auch chronische Erkrankungen, Diabetes, all das kann dazugehören. Oder auch jetzt, das sind Erfahrungen aus den letzten Jahren, Kinder mit Fluchterfahrungen, die bei uns an der Schule sind, wo zunächst einmal die Beeinträchtigung nicht zu erkennen ist. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich und ja, da das passt jetzt zu dem, was Carina gerade von ihren Erfahrungen schon erzählt hat. Das ist der Bereich besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen. Ja, und dann darüber hinaus können es noch vorübergehende Belastungen sein, die Kinder betreffen. Es kann eine Krankheit sein, die dazu geführt hat, dass ich länger nicht in die Schule kommen konnte, dass ich einen längeren Ausfall hatte. Es können persönliche Krisen sein, psychische Belastungen. Auch solche Situationen können dazu führen, dass Kinder und Jugendliche andere Bedingungen brauchen, um lernen zu können, mehr Begleitung oder ja, eine besondere Rücksichtnahme.
Ich bin gerade ein bisschen baff von all den Varianten, die es gibt und wie viel dieses Thema eigentlich wirklich so umfasst, weil ich bin euch ehrlich, so weit habe ich jetzt auch eigentlich gar nicht, also so, was heißt nicht gedacht, aber dass das wirklich so weit reicht, ist halt, also daran denkt man einfach nicht.
Ich glaube, die wichtige Botschaft an dieser Stelle ist, wenn du das hörst und dich gerade zuordnen konntest zu einem der Bereiche, dann weißt du jetzt, du bist da nicht alleine an der Schule. Ja, wir haben wirklich ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule, die eine Beeinträchtigung haben, die sich die sich vielleicht behindert fühlen. Ich glaube, so kann ich das ganz gut ausdrücken, ja, die nicht behindert sind, aber die sich behindert fühlen durch die Umstände an der Schule und die Hilfe benötigen, um das wirklich zeigen zu können, was sie eigentlich drauf haben. Ja, und das bedeutet letztendlich ja auch Inklusion. Also dir die Hürden zu nehmen, die das System dir stellt, damit du wirklich zeigen kannst, was du eigentlich drauf hast.
Ich würde direkt dazu ergänzen. Ich glaube, Herr Frey und ich kämpfen wirklich sehr, sehr stark für ein Schulsystem, in dem einfach jedes Kind nach seinen oder ihren Möglichkeiten, sein oder ihr Potenzial ausschöpfen kann. Und das ist ehrlicherweise ein Punkt, an dem eigentlich alle Menschen zustimmen sollten und die meisten das auch tun. Aber wenn man eben mit Beeinträchtigung lebt, dann kann ich mein Potenzial, das ich habe, aufgrund meiner Beeinträchtigung eben nicht ausschöpfen. Und genau hier sind wir bei Inklusion. Und dieser Bereich ist riesig.
Ich möchte noch eine Sache ergänzen, weil das wirkt manchmal ein bisschen paradox. Ja? Denn die Frage ist, wann übertrete ich genau diese Schwelle? Wann kann ich sagen, ich mache meine Beeinträchtigung sichtbar? Das ist eine große Hürde für Schülerinnen und Schüler. Ja, überhaupt sich sichtbar zu machen. Und natürlich liegt da eine große pädagogische Verantwortung bei uns als Lehrkräften und als Beteiligten im Schulsystem, die Hürde so niedrig wie möglich zu halten. Aber ich möchte mal einen Punkt ansprechen, der das verdeutlichen kann, warum das so eine große Hürde ist. Ja, ich mache mich sichtbar, ich zeige mich ja auch verletzlich mit meiner Beeinträchtigung. Und darauf wird reagiert. Das ist ja der Sinn letztendlich auch, dass darauf reagiert wird und dass mir Unterstützung angeboten wird. Aber gleichzeitig kann das eine paradoxe Reaktion zur Folge haben, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt werde ich gesehen, jetzt bekomme ich Unterstützung. Und das soll natürlich bestenfalls, und das hat damit zu tun, wie sensibel wir es schaffen, darauf zu reagieren, dazu führen, dass ich meine Leistung so gut wie möglich abrufen kann. Aber das kann dann sogar noch zu zusätzlichem Druck führen, dass ich das Gefühl habe, jetzt wird mir geholfen, jetzt erst recht. Jetzt muss ich zeigen, dass ich unter den veränderten Bedingungen wirklich Top-Leistung bringen kann. Und davor müssen wir uns und dafür müssen wir die Schülerinnen und Schüler schützen, dass Hilfe angeboten wird und nicht sofort im nächsten Moment dann verbesserte Lernbedingungen auch herrschen müssen oder sofort das Resultat besser sein muss. Also das kann ein langer Prozess sein, der sich über mehrere Jahre hinweg zieht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft an alle unsere Schülerinnen und Schüler, die vielleicht einen Nachteilsausgleich haben oder die Unterstützung bekommen. Du magst vielleicht diesen Druck verspüren, aber du musst nicht sofort dann auch Topleistung bringen. Also wir sind da dann gemeinsam auf dem Weg.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Jetzt haben Sie ja auch gerade gesagt, ja, man macht sich sichtbar und das stimmt ja auch. Aber ich glaube, für viele ist dann auch mal dieser Aspekt mit, bin ich jetzt wirklich beeinträchtigt oder ist das jetzt einfach eine schlechte Leistung von mir? Also wo finde ich den Unterschied? Also beziehungsweise was steckt denn so hinter einer schwachen Leistung? Oder ist das halt wirklich einfach diese fehlende Anstrengung?
Ja, gute Frage. Da sind die Grenzen natürlich fließend, ja. Und deswegen, ich habe es gerade schon gesagt, da müssen wir vorsichtig, sensibel drauf reagieren, damit nicht jede schlechte Leistung sofort als besondere Beeinträchtigung verstanden wird, sondern ja, eine schlechte Leistung kann natürlich auch damit zu tun haben, dass ich mich mal nicht vorbereitet habe auf eine Arbeit. Wenn ich einen Text nicht gut gelesen habe, kann es natürlich damit zusammenhängen, dass ich das Lesen noch nicht in wirklich geübt habe. Ja? Carina, du guckst gerade ein bisschen skeptisch.
Möchtest du was zu sagen?
Ja, also ich verstehe die Frage, aber ich würde tatsächlich sagen, die Grenzen sind gar nicht so fließend. Weil wenn ich immer konstant gute Leistungen habe und dann halt mal einen Ausrutscher habe, dann ist das so. Dann kann das auch persönliche Gründe haben, wie dass ich gerade einen Todesfall in der Familie habe oder WM geschaut habe und eine Stunde geschlafen habe. Also wenn wir hier zum Beispiel von Legasthenie oder Dyskalkulie reden, dann reden wir ja von einer Teilleistungsstörung, die extrem abweichend ist von den Leistungen anderer, zum Beispiel Gleichaltriger, und die ja eben gerade nicht erklärt werden kann durch irgendeine körperliche Beeinträchtigung oder auch Intelligenzverminderung. Und das ist jeweils ein Zustand, der immer über eine gewisse Dauer anhält. Aber ich glaube, vielleicht muss man hier auch nochmal differenzieren zwischen Legasthenie und Dyskalkulie und sowas wie Angststörungen, die ja auch sehr, sehr schnell und plötzlich auftreten können.
Jetzt hast du ja schon vorhin erwähnt, du Du bist jetzt, also bei dir in der Familie, Legasthenie ist ja schon ein bisschen verbreitet. Wie wurde das dann aber jetzt wirklich bei dir festgestellt? Also wie war die Diagnostik da?
Also in der Grundschule wurde das gar nicht festgestellt. Das liegt aber auch einfach daran, und das ist ehrlicherweise bei Inklusion ein generelles Problem, dass das, also zumindest Legasthenie und Dyskalkulie, die Aufklärung darüber einfach kein verpflichtender Teil des Lehramtsstudiums ist. Und generell Inklusion ist echt, wird relativ wenig Wert drauf gelegt im Studium. Und das ist ehrlicherweise total fatal, weil viele Fälle überhaupt nicht erkannt werden. Und allein bei Legasthenie reden wir hier von betroffenen Quoten von 5-10%. Bei allen Inklusionfällen irgendwie in der Schule kann man sich dann denken, was das für ein Prozentanteil ist. Also das ist irgendwie kein kleines Nebenproblem, sondern viele, viele, viele Schüler und Schülerinnen sind einfach betroffen. Bei mir war es dann so, dass ich eben auf der weiterführenden Schule im Bereich vor allem Rechtschreibung, Lesen konnte ich damit noch besser kompensieren, so extrem auffällig war, dass meine Deutschlehrerin dann irgendwann auf mich zugekommen ist, weil meine Leistungen in diesen Bereichen einfach so immens abgewichen sind von allen anderen Leistungen.
Ja, aber hattest du dann im Verlauf, also nachdem deine Deutschlehrerin dich darauf angesprochen hat, dass du im weiteren Verlauf deiner Schullaufbahn irgendwie das Gefühl hattest, dass deine, ja, Schwierigkeiten falsch eingeordnet wurden, beziehungsweise auch nicht wirklich, ja, ernst genommen wurden?
Oft und total. Aber ja? Das kann ich ja auch den Lehrkräften nicht übel nehmen, wenn man halt in dem Bereich einfach nicht ausgebildet ist. Also Lehrkräfte können ja auch nicht ausgebildet sein in jedem einzelnen Bereich. Und genau dafür gibt es ja zum Beispiel Herr Freier an der Schule, der seinen Job sehr, sehr großartig macht. Aber natürlich kommt das vor. Also es kommt vor, dass null Verständnis dafür da ist. Und auch wie gesagt, das will ich gar nicht als Vorwurf formulieren. Also auch bei einigen Lehrkräften. Ne? Es gibt auch Lehrkräfte, die extrem unterstützend unterwegs sind oder Nachteilsausgleiche nicht eingehalten werden. Und das kann man vielleicht auch hinzufügen. Also ich glaube, Menschen mit Beeinträchtigung, oder zumindest ich habe mich oft so gefühlt, dass ich eine Belastung bin, weil man eben anders lernt als andere in der Klasse und weil man eben auch einfach einen zusätzlichen Zeitaufwand darstellt für die Lehrkräfte. Also auch wenn man das natürlich auch verdient hat, irgendwie faire Chancen in der Schule zu haben, kostet das halt einfach Zeit. Also Inklusion kostet oft halt Zeit. So. Und das dieses Gefühl nimmt man halt auch oft mit, auch wenn das auch vielleicht gar nicht angedacht ist, dass man sich so fühlt.
So, Carina, dann ist es dir ja in der Schule aufgefallen, beziehungsweise dir wurde auf jeden Fall gesagt, ey Carina, eigentlich nach 5 Mal hättest du es jetzt eigentlich richtig schreiben müssen. Was hast du dann gemacht? Also wie ging es dann weiter für dich und wie hat sich das auch angefühlt?
Ja, also als die Deutschlehrerin mich darauf hingewiesen hat, dass sie dort eben etwas vermutet, hat sie mir eben auch gleich den Rat gegeben, dass ich das halt mal überprüfen lasse mit einer Diagnostik und hat mir da auch gleich eine Adresse mitgegeben. Und das war die Clemens-August-Klinik und in Neuenwalde. Und dort habe ich dann auch angerufen. Da kann man dann anrufen und sagen, ja, wir haben halt eben diese Vermutung und können wir das mal bitte testen lassen? Die testen das halt dann ambulant. Dann wird halt eine Testung gemacht in dem Bereich, wo es eben auffällig ist, also Lesen, Schreiben oder Lesen und Schreiben. Und dazu halt noch einen IQ-Test, damit man das halt im Verhältnis setzen kann und sehen kann, ob dort eben eine Schwäche in dem jeweiligen Teilbereich vorliegt. So einen Termin zu bekommen, ist tatsächlich etwas schwierig und das dauert auch. Aber einfach machen. Also wenn man das Gefühl hat, dort könnte etwas sein, einfach machen. Und das, dann hat man eben diese Testung, dann werten die das alles aus und dann melden die sich halt bei einem. Und ja, dann, also man hat natürlich auch noch ein Gespräch da mit Ärzten oder Ärztinnen. Und dann hat man eben diese Diagnose und damit geht es dann auch weiter. Also die schreiben dann auch Empfehlungen, wie man zum Beispiel, was die Schule ändern könnte, damit man inkludiert werden kann. Ja, die geben sehr viele Tipps dann mit auch an die Hand und an die kann man sich auf jeden Fall wenden, auf jeden Fall bei Legasthenie als auch bei Dyskalkulie.
So, Herr Freier, jetzt haben wir gehört, wie das so bei Carina ist. Ist das so der normale Weg oder wie ist das auch so, ja, allgemein oder beziehungsweise auch bei anderen?
Das kann ich ganz schwer beantworten. Ich werde es versuchen, aber ganz schwer beantworten. Und damit meine ich, dass es natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich ist und auch von der jeweiligen Beeinträchtigung abhängt. Ich glaube, gerade wenn wir im Bereich LRS sind, also Schwierigkeiten im Lesen, bei der Rechtschreibung, dann ist es oft so, dass es in den Prüfungsformaten auffällt. Ja, entweder in der Grundschule schon, oft in der Grundschule, spätestens dann in der fünften Klasse oft hier, dann werden Diktate geschrieben und plötzlich fällt auf, Mann, im Grammatikteil hast du eine 1 oder eine 2, aber das Diktat, tut mir leid, 19 Fehler, 6. Ja. Mhm. Und da fällt ja auf, dass hier eine Teilleistungsstörung vorliegt. Also dass eigentlich die Leistung super ist, ja, also du genau richtig bist an dieser Schule hier und du den Anforderungen entsprichst. Aber in diesem einen Teilbereich, da fällt dir etwas schwer. Und dann werden auch Lehrkräfte aufmerksam, dann kommt der erste Elternsprechtag und dann ist es das Prozedere, wie Carina das gerade beschrieben hat. Es gibt aber auch andere Einschränkungen natürlich, die so im Schulalltag erstmal gar nicht auffallen und wo wir auch als Lehrkräfte, und ich finde, Carina, du hast das gerade richtig gesagt, wir sind einfach nicht vom Studium her, von der Ausbildung her, gut genug vorbereitet, ja, für diese Fälle, dass wir es einfach erstmal nicht wahrnehmen können. Ja. Wenn wir zum Beispiel ein Kind haben mit Schwierigkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit, also eine Aufmerksamkeitskonzentrationsstörung oder im Bereich Autismus-Spektrum-Störung, dann ist es oft so, dass die Kinder am Vormittag in der Schule gut funktionieren und noch gut mitkommen. Oder es gibt Fälle, wo das so ist. Ne? Das ist auch unterschiedlich. Natürlich haben wir auch Kinder, bei denen das auffällt und wo Gespräche direkt geführt werden und wo wir als Lehrkräfte tätig werden. Aber oft kann es auch sein, oder es kann auch sein, dass Kinder im Schulalltag am Vormittag erstmal jetzt in Anführungszeichen funktionieren, also sich anpassen können, Arbeitsaufträge bearbeiten können, ruhig sitzen können, sich konzentrieren können, also letztendlich den Anforderungen entsprechen, die wir ja bei uns an der Schule oft stellen, ja, im Unterricht. Dann aber zu Hause plötzlich sichtbar wird, wie stark die Belastung eigentlich wirklich war am Vormittag und wie sehr sich das Kind zusätzlich anstrengen musste, um überhaupt mitschwimmen zu können. Und dann ist für uns als Lehrkräfte natürlich die elterliche Perspektive total wichtig. Also auch der Kontakt der Eltern kann, wenn es um die Diagnostik geht, oder die Kontaktaufnahme durch die Eltern kann, wenn es um die Diagnostik geht, ein wichtiger Meilenstein sein. Dass wir angesprochen werden und dass gesagt wird, mir ist was aufgefallen zu Hause. Mein Kind hat große Schwierigkeiten, wenn es nach Hause kommt. Entweder bei den Hausaufgaben, es kann sich nicht mehr konzentrieren, es ist so müde, es ist niedergeschlagen, es gibt depressive Phasen. So dass wir erstmal darauf aufmerksam werden, dass etwas nicht stimmen kann. Ja, und dann kann dies ein zweiter wichtiger Baustein sein bei der Diagnostik. Also der Austausch mit den Eltern. Und natürlich, ja, das Kind. Es geht um das Kind. wenn erstmal dieser Stein ins Rollen gebracht wurde, wenn aufgefallen ist, da braucht jemand Hilfe, dann ganz, ganz wichtig, dass wir mit dem Kind selber sprechen. Mit den Jugendlichen selber sprechen. Wie geht's dir eigentlich? Ja. Ja, dafür muss man sich Zeit nehmen, dafür muss man ja Interesse zeigen an dem Kind und wirklich fragen, ernsthaft fragen, wie geht's dir? Wo hast du Schwierigkeiten? Wo gibt's Hürden? Und dann, klar, dann kann eine zusätzliche ärztliche Perspektive mit eingebracht werden. Ja, und dann können wir verweisen. Es gibt ein großes Netzwerk an Fachärzten, Fachärztinnen. Wir haben Kontakt zu Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen, mobilen Diensten in den unterschiedlichen Bereichen, Hören, Sehen, körperlich-motorische Entwicklung, die ich ganz am Anfang aufgezählt hatte, die bereit sind, uns zu unterstützen, uns mit ihrer fachlichen Expertise da zu ergänzen, unsere Sicht zu ergänzen. Und dann können auch ja, ärztliche Gutachten helfen. Ja. Wobei an der Stelle kann ich schon sagen, dass das nicht Voraussetzung ist. Also wir müssen als Lehrkräfte nicht darauf warten, dass von außen ein Arzt oder eine Ärztin sagt, hier gibt's ein Problem und bitte helft dem Kind in der Schule. Ja, das ist schön, wenn es das gibt. Und oft sind auch gute Tipps in den Diagnosen dann zu lesen. Die werden mitgegeben direkt. Jetzt zum Beispiel von der Clemens-August-Klinik weiß ich, dass die dann in ihre Gutachten auch schon am Ende Tipps für Nachteilsausgleiche mitgeben, die wir aufgreifen können. Aber letztendlich ist es ja unsere pädagogische Aufgabe zu schauen, was funktioniert hier, bei uns in der Schule am besten? Was hilft dir nochmal, ne, der Blick auf das?
Also, dass man dann einfach direkt schon Selbstinitiative so ergreifen kann, sozusagen.
Genau.
Ja. Da muss man aber leider auch sagen, also das ist die positive Sicht und das macht das Gymnasium Damme auch sehr gut. Also das Gymnasium Damme gibt sich sehr, sehr viel Mühe, Menschen zu inkludieren, auch wenn es mal besser und mal schlechter funktioniert, aber das ist normal, das ist so. Allerdings ist gerade auch bei Legasthenie und Dyskalkulie so, dass eine Diagnose leider nicht gleich heißt, dass man einen Nachteilsausgleich bekommt. So, hier bekommt man einen, aber es ist tatsächlich aktuell die Gesetzeslage so, dass Diagnostiken, das steht so quasi drin, analysiert und interpretiert werden müssen. Und deshalb gibt es keinen rechtlichen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. Es kann sein, dass sich da jetzt was verändert, aber das ist tatsächlich, kann ziemlich bitter sein für Betroffene, weil es dann halt eben noch heißen kann, ja, du hast, kannst, also du bist super schlecht in der Rechtschreibung, aber einen Nachteilsausgleich bekommst du dafür nicht.
Das finde ich jetzt schon ein bisschen frech, weil dann macht man sich sozusagen schon diese Mühe und macht sich sichtbar, beziehungsweise, wie wir auch gesagt haben, man lässt sich ja sozusagen auch schon so angreifen, also man lässt sich angreifbar machen und dann wird einem gesagt, ja, sozusagen, also wirklich einmal so Pech gehabt, ja, wir können dir jetzt nicht weiterhelfen. Ich glaube, wenn das dann passiert für die Betroffenen, dass das dann wirklich so ein Moment ist mit so, dass die auch so wirklich an sich selbst zweifeln, weil sozusagen, ich kann mir das vorstellen, wenn man jetzt auch wirklich Abitur machen möchte und einem nicht geholfen wird, dass die Zukunft ja auch eigentlich ganz anders dann aussehen wird, beziehungsweise kann auf jeden Fall.
Das ist eine Katastrophe.
Ja.
Das ist für Betroffene eine absolute Katastrophe. Ich kenne auch solche Fälle. Das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Und das ist einfach super belastend, weil die Betroffenen dann halt auch, also so eine Leserechtschreibstörung kann, Schwächestörung kann eine so hohe Hürde sein, dass man dann ehrlicherweise den Spaß am kompletten Lernen verliert und einfach aufgibt. Und das ist ehrlicherweise das Schlimmste, finde ich, was irgendwie passieren kann.
Ja, glaube ich auch.
Und es gibt tatsächlich viele, die dann sagen, okay, dann mache ich mit Ach und Krach halt die 9. Klasse zu Ende und dann gehe ich halt, weil ich kann hier nichts gewinnen.
Ich bin gerade ein bisschen, also wirklich, ich bin ein bisschen baff, weil so in dem Ausmaß stellt man sich das ja irgendwie nicht vor. Also irgendwie, die Norm ist ja wirklich, ja, ich sag, mir geht's nicht gut, mir fehlt was und dann wird einem geholfen und dann, ja, wird's besser. Aber dass dann wirklich, dass es da auch solche Fälle gibt, irgendwie ganz komisch. Herr Freier, wie ist das dann? Also hatten Sie schon mal solche Fälle, beziehungsweise irgendwie, wo Sie, ja, also, beziehungsweise gehen Sie dann auch wirklich auf jede Person? Wie fördern Sie dann sozusagen jede einzelne Person, beziehungsweise was gibt es da für Fördermöglichkeiten?
Genau, das ist ja letztendlich meine Aufgabe, da Ideen zu geben. Und ich muss auch ehrlich sagen, oft verweise ich auch nur an Kolleginnen oder Kollegen von mir, die da nochmal besser aufgestellt sind als ich und auch in den Bereichen Erfahrungsschatz mitbringen. Wir haben zum Beispiel aktuell eine Förderschullehrkraft bei uns an der Schule und mit ihr über die einzelnen Fälle zu sprechen, ist so gewinnbringend, weil sie nochmal eine ganz andere Perspektive auf Schule mitbringt. Eine Perspektive, die wir einfach auch nie kennengelernt haben und die oft an ganz vielen kleinen Stellschrauben dreht und diese kleinen Veränderungen bringen oft schon ganz viel und sind ganz effektiv. Und wenn die Frage lautet, wie wird eigentlich gefördert, wie kann eigentlich gefördert werden, sind mir zwei Dinge wichtig. Erstens, Förderung findet immer statt im Unterricht. Individuelle Förderung ist letztendlich ein Grundauftrag von Schule und viele Maßnahmen, die ergriffen werden können, und jetzt denke ich gerade an ein Gespräch mit der Förderschullehrkraft zurück, viele Maßnahmen, die sie vorgeschlagen hat, sind eigentlich Maßnahmen, da profitieren alle Kinder von. Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, Arbeitsaufträge so zu reduzieren, dass nur die wichtigste Botschaft in dem Arbeitsauftrag steht. Wenn es darum geht, Texte so im Layout auf einen Arbeitsblatt zu setzen, dass es gut leserlich ist, gut erkennbar ist, dass die Kopien gut zu erkennen sind, dass Bilder gut zu erkennen sind, dann profitieren ja nicht nur die Kinder mit einer Leseschwäche davon oder mit einer Rot-Grün-Schwäche zum Beispiel, wobei das nochmal ein anderes Thema ist, Farbkopien bei uns an der Schule. Aber da profitieren viele Kinder von. Wenn ich meinen Unterricht so strukturiere, dass klar ist zu jeder Zeit, wann wir was machen, warum wir etwas machen, dann profitieren ja nicht nur die Kinder, die eine die Schwierigkeiten bei der Konzentration haben davon, sondern letztendlich alle Kinder. Ja, also das ist der erste wichtige Punkt. Ja, klar, jetzt, da scheitern wir oft dran im Alltag. Ja, wir schaffen es nicht, jede Stunde perfekt vorzubereiten. Ich möchte jetzt nicht den Anspruch hier irgendwie oder es so darstellen, als wenn das uns immer gelingen würde, als Lehrkraft das zu tun. Aber das sind oft so kleine Stellschrauben, wie gerade gesagt, die aber letztendlich von denen alle profitieren können. Das war das Erste. Und das Zweite, eine Förderung oder Hilfen, die wir anbieten, dienen ja nicht dazu, den Anspruch zu reduzieren. Also wir machen das ja nicht, damit Kinder, die mit einer Leserechtschreibschwäche oder die mit anderen Beeinträchtigungen bei uns in der Schule sind, dass die plötzlich weniger machen müssen oder dass die Aufgaben leichter werden in dem Sinne. Sondern wir versuchen, die Hürden, die nun einmal da sind, um überhaupt erst einen Zugang zu finden zu den Aufgaben, die Hürden versuchen wir zu nehmen oder zumindest ja die Hilfestellung zu geben, damit ich mich mit der Aufgabe überhaupt erst auseinandersetzen kann. Ja, was könnte das sein? Ich habe gerade schon einiges genannt. Wir könnten noch eine veränderte Bearbeitungszeit nennen. Ich denke zum Beispiel gerade an einen Fall, einen Schüler, der eine chronische Erkrankung hat und sich deshalb nur über einen gewissen Zeitraum konzentrieren kann. Also er kann 60, 90 Minuten seine volle Leistung abrufen, aber dann kann er sich nicht mehr konzentrieren. Und das hat nichts mit Faulheit zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass er sich nicht gut vorbereitet hat, sondern sein Körper sagt in dem Moment, ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche jetzt Pause. Ja, und da können wir die Bearbeitungszeit anpassen. Da können wir sagen, du kannst auch dir mehr Zeit nehmen für deine Klausur. Wir können räumliche Bedingungen verändern. Wir können sagen, wir bieten dir einen zusätzlichen Raum an, in dem du dich kurz ausruhen kannst, um dann erneut mit der Arbeit die Arbeit wieder aufnehmen zu können. Klar, das sind Herausforderungen, die sind nicht leicht umzusetzen. Ja.
Aber das dürfen dann Lehrkräfte einfach auch von sich selbst dann sozusagen beschließen, oder dafür brauche ich jetzt nichts irgendwie vom Arzt, vom Psychologen, also das darf man als Lehrkraft dann schon wirklich selbst entscheiden, dass ich jetzt einen extra Raum zur Verfügung stelle oder ein bisschen die Zeit anpasse, also dass das wirklich von einem dann selbst.
Ja, ja, natürlich. Man muss Absprachen treffen. Ja, ich kann nicht einfach sagen, ich gebe dir jetzt diesen Raum, du bekommst mehr Zeit, sondern es müssen Absprachen getroffen werden. Und gerade wenn wir von Nachteilsausgleichen sprechen, ist es ganz wichtig zu sagen, dass nicht eine Lehrkraft alleine entscheidet. Mhm. Ja, nicht ich sage, du bekommst jetzt mehr Zeit, du bekommst einen Laptop, mit dem du arbeiten kannst, du bekommst einen Lesestift, du bekommst diese Software zur Verfügung gestellt. Sondern das ist als Klassenlehrer oder als Tutor, Tutorin kann ich mir schon mal Gedanken machen, auch natürlich nach Absprache mit dem Kind und mit den Eltern. Und dann bespreche ich mich aber mit dem Klassenteam, also alle Kolleginnen und Kollegen, die dieses Kind unterrichten, die natürlich auch ihre Erfahrungen mit einbringen, ihre Perspektive mit einbringen. Und auch da ist es wichtig zu sagen, bei mir im Englischunterricht kann es super funktionieren, aber dann gibt es einen anderen Unterricht, da funktioniert es nicht. Das kann mit dem Fach zu tun haben, das kann mit der Uhrzeit zu tun haben, das kann mit räumlichen Bedingungen zu tun haben, das kann mit der Zusammensetzung der Klasse zu tun haben. All das muss geklärt werden. Und wenn dann Maßnahmen erarbeitet wurden, werden diese vorgestellt in einer Klassenkonferenz. Auch das ist wichtig, eine Klassenkonferenz, bei der dann sowohl die Lehrkräfte als auch Eltern und Schülervertreter anwesend sind. Und diese Klassenkonferenz beschließt dann einen Nachteilsausgleich. Und wichtig noch zu erwähnen, der Nachteilsausgleich hat eine Gültigkeit von einem Jahr.
Ach, krass.
Und das machen wir nicht, weil wir sagen, nach einem Jahr ist alles gelöst und deine Schwierigkeiten haben sich in Luft aufgelöst. Nein, das machen wir, weil ein Jahr ein Zeitraum ist, den man gut überblicken kann. Und nach einem Jahr setzt man sich nochmal zusammen, bestenfalls überlegt, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, was müssen wir ändern, was müssen wir anpassen oder brauchst du überhaupt noch Hilfe?
Carina?
Ich würde noch mal was zu Punkt 1 sagen. Ja, also ich glaube, genau zu diesem Punkt, ich glaube, ich habe ja auch vorhin auch schon erwähnt, irgendwie gerade als Schülerin oder Schüler mit Beeinträchtigung fühlt man sich auch oft als Belastung. Aber ich glaube, da müssen wir auch als Gesamtgesellschaft mal unseren Blickwinkel auf Inklusion verändern. Wir sehen das nämlich, oder viele sehen das als Belastung oder Inklusion wird als Belastung wahrgenommen. Aber Inklusion kann, genauso wie Herr Freier gerade eben schon gesagt hat, eben auch eine Chance sein dafür, dass man als Lehrkraft seine Unterrichts- oder sein Unterrichtskonzept an sich überdenkt. Und dazu habe ich auch einen konkreten Vorschlag oder ein konkretes Beispiel. Wir haben in Biologie eine Exkursion gemacht, eine Moor-Exkursion im Leistungskurs. Und da muss man ganz, ganz viele Texte lesen. Und meine Biolehrerin hat dann halt einfach gesagt, dass sie halt mit künstlicher Intelligenz zu jedem einzelnen dieser Texte einen Podcast erstellt und den hat sie dann halt einfach für alle hochgeladen, für alle verfügbar gemacht. Und natürlich war das Arbeit und das hat sie auch gesagt, aber sie hat auch gesagt, dass das jetzt Materialien sind, die allen Schülerinnen und Schülern zugutekommen, weil sich das alle anhören können und das für alle entspannter ist, als da ganz viele Texte in der Sonne zu lesen. Und auf der anderen Seite ist das ja auch Arbeit, die man in der Regel einmal macht. Also so eine Moor-Exkursion im Leistungskurs ist jetzt auch kein Once-in-a-Lifetime-Event, sondern die kommt auch wieder und da kann man das halt dann auch wieder verwenden.
Ja, die in unserem Jahrgang sind auch gerade auf einer Moor-Exkursion. Guck, wir können die es da benutzen. Ja. Wie war das dann aber dann auch wirklich für dich? Also welche Maßnahmen dann auch wirklich geholfen haben, beziehungsweise auch zum Beispiel, jetzt wenn du jetzt so eine Klassenkonferenz kriegst, also wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
Also ich saß tatsächlich nicht mit in der Klassenkonferenz, aber ich würde es mal aufgreifen. Also wenn man so eine Beeinträchtigung hat, dann ist der erste Schritt oft ein Nachteilsausgleich. Also das sagt ja auch die Definition des Wortes, man hat einen Nachteil und den kann man so nicht ganz genau ausgleichen, aber versucht irgendwie Maßnahmen zu finden, mit dem die Person dann diesen Nachteil doch irgendwie ausgeglichen bekommt, um Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Und was dann häufig als erstes kommt, ist Zeitausgleich. Das ist an sich, das kann auch eine sinnvolle Maßnahme sein. Allerdings haben wir auch schon darüber geredet, dass echt wenig über, also das so individuell ist und auch tatsächlich in der Ausbildung, in einem Studium auch echt wenig darüber vermittelt wird und das dann erstens oft die erste Maßnahme ist, die dann so quasi ergriffen wird und die muss aber ehrlicherweise nicht unbedingt sinnvoll sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier in der Schule, wenn jemand auftritt mit Beeinträchtigung oder wenn jemand auffällt mit Beeinträchtigung, oft quasi allen das Gleiche geben, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Und wenn man dann eben als betroffene Person selbst, wenn man schon älter ist oder als Lehrkraft oder als Eltern irgendwie Kapazitäten hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal hinzusetzen und zu recherchieren und sich genau damit auseinanderzusetzen, was würde mir eigentlich helfen. Und dass ich das herausgefunden habe, das hat auch wirklich lange gedauert. So, also ich habe auch viel probiert oder die Schule hat auch viel mit mir zusammen ausprobiert. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte mal ein Wörterbuch, so ein digitales, das man auch irgendwie in Englischklausuren hat oder in Lateinklausuren. Ich hatte nie Latein, aber so ein Wörterbuch. So, und da habe ich aber halt relativ schnell gemerkt, dass mir das zum Beispiel gar nichts bringt, weil ich eben nicht immer weiß, mit welchen Buchstaben ein Wort anfängt. Was mir tatsächlich wirklich geholfen hat, aber auch das, wie gesagt, es dauert, das herauszufinden, länger Zeit. Einfach damit ich halt zum Beispiel mehrere Wortschreibweisen ausprobieren kann oder dass ich mehr Zeit beim Lesen habe. Und die allergrößte Entlastung, die ich dann erst in der Oberstufe bekommen habe, ist, dass ich ein Lesegerät bekommen habe für zu Hause und für den Unterricht. Und das ist quasi wie so ein Handy. Und damit mache ich dann ein Foto von dem Text und das Gerät gibt mir dann genau diesen Text quasi einfach als Audiodatei raus. Und das hat mir total geholfen, weil ich dann diesen Mehraufwand, den ich betreiben muss für das Lesen, also länger Zeit, eventuell Kopfschmerzen, eventuell wird mir schlecht, dass ich den nicht betreiben muss, so dass ich einfach relativ oder ähnlich schnell im Unterricht bin mit dem Erfassen von Texten, nicht zu Hause vorarbeiten muss, nicht zu Hause nacharbeiten muss, wie meine Mitschüler auch. Das hat mir jetzt am meisten geholfen. Ansonsten haben mir auch geholfen, also tatsächlich Ohrenstöpsel, damit allein die Lautstärke im Klassenraum für mich persönlich ein bisschen reduziert ist, dass ich mehr Konzentration oder mehr Energie, die ich habe, aufwenden kann, um den Text zu verstehen oder um zu schreiben.
Krass, also wie viele Möglichkeiten da wirklich eigentlich existieren, weil irgendwie jetzt auch zum Beispiel jetzt in der 5. Klasse oder so, wenn ich mich mal zurückerinnere, da waren irgendwie immer, man hat mitbekommen, ja, der und der hat jetzt eine Beeinträchtigung oder eine Leserechtschreibschwäche, der kriegt jetzt 5 oder 10 Minuten länger und dann saßen wir da zum Beispiel im Unterricht, also jetzt mal von der Perspektive von uns Schülern, wir saßen da dann im Unterricht und wir waren so, hä, warum kriegt der jetzt 5 Minuten länger Zeit, beziehungsweise was bringt dem da, also was bringt der Person das jetzt, wenn sie den Text jetzt gerade nicht verstanden hat. Also da haben sich ganz viele Fragen gebildet. Und ich glaube, in dem Punkt, ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass man dann auch wirklich transparent mit dem Thema umgeht. Auch, ich glaube, auch mit den anderen Schülern, dass sich dann auch, wie wir vorhin gesagt haben, diese Vorurteile sich halt auch nicht bilden. Aber das war immer so, ich habe mich da immer wieder erwischt. Ich habe immer dann überlegt, ja, warum, was passiert da? Aber Es war immer so ein Hintergedanke.
Ja, man schafft es nicht, sich aus dieser Sonderrolle zu lösen, ne, wenn du davon betroffen bist. Die Frage ist, ich tatsächlich bevorzuge das auch. Ich fühle mich als Lehrer wohler, wenn ich weiß, wir können das in der Klasse thematisieren, um ja nicht nur damit andere das nachvollziehen können, was da gerade passiert. Warum darf das Kind eigentlich länger schreiben? Warum muss ich jetzt ruhig sitzen bleiben oder den Raum verlassen? Warum darf das Kind länger schreiben? Also dass es das nachvollziehen kann und es auch als nicht als unfair versteht. Und gleichzeitig muss das Kind das auch wollen. Ja?
Also ja,
ich kann ja nicht als Lehrkraft mich vorne hinstellen und sagen, so, das ist jetzt Kind XY und das hat diese Beeinträchtigung, deshalb passiert das jetzt. Also ich glaube, dass wir da vorsichtig uns herantasten müssen. Das Kind muss merken, dass es in einer Lernatmosphäre sich befindet, in einer Klasse befindet, wo es sich auch öffnen kann. Ja, und das ist nicht immer der Fall. Also ich verstehe und ich finde, wir müssen es auch respektieren, wenn das Kind sagt, ich möchte nicht, dass das öffentlich gemacht wird. Und ja, dann muss ich die richtigen Maßnahmen finden und das richtige Verhalten zeigen, um trotzdem die Maßnahmen durchzusetzen. Und ja, das ist aber dann letztendlich auch meine Aufgabe.
Also ich verstehe da auf jeden Fall auch beide Seiten, weil gerade ist es ja natürlich auch interessant zu wissen, wie es ist, eigentlich als Schüler oder Schülerin in der Klasse zu sitzen und man merkt, da passiert was und ich verstehe nicht was. Auf der anderen Seite kann ich aber eben auch diese betroffenen Perspektive total verstehen. Also ich glaube, man merkt, ich gehe damit sehr selbstbewusst um, weil ich mittlerweile halt auch weiß, dass ich nicht doof bin und weiß, dass ich das eigentlich kann. So, aber an dem Punkt muss man erstmal kommen. Und auch jetzt kurz vorm Abitur, also auch im Abitur hatte ich eine Zeitverlängerung und habe geschrieben in einem externen Raum, haben sich, und das machen auch immer noch, also jetzt auf dem Abiball, haben sich Leute vor mich gestellt und sich halt darüber lustig gemacht, dass ich halt behindert bin. So, und da, also wir reden hier von erwachsenen Personen.
Das ist bodenlos.
Wirklich? Ja, das ist absolut bodenlos und es geht mir tatsächlich auch echt, also das geht rechts rein und links wieder raus. Aber das,
ja, das ist gut.
Das muss also man auch erstmal aushalten können. So, aber das finde ich halt also sowieso total problematisch, dass so ein Gedankengut überhaupt Einzug bekommt wieder in unsere Gesellschaft. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auch dort kann man Möglichkeiten finden. Wenn zum Beispiel dann die Person in einem externen Raum schreibt, was natürlich mehr Aufwand ist, und das muss man ja aber bei einer normalen Klausur jetzt bei zum Beispiel dieser Rechtschreibschwäche nicht unbedingt beaufsichtigen, glaube ich, dann kann man das ja einfach umgehen, weil die anderen gar nicht merken, dass die Person vielleicht 10 Minuten länger schreibt. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber die muss man eben nutzen und auch das ist wieder mehr Aufwand, aber mehr Aufwand, der sich lohnt.
Was würdet ihr denn sagen, also was sind dann so die größten Herausforderungen beziehungsweise wo ist der größte Handlungsbedarf so? Wird es vielleicht auch an unserer Schule, was man vielleicht ausbauen könnte?
Transparenz, was die Verfahren angeht. Ich wünsche mir, dass noch mehr Klarheit darüber herrscht, was in welchem Fall gemacht wird, was meine Aufgabe ist als Lehrkraft. Das darf jetzt wirklich nicht als Vorwurf verstanden werden, sondern für mich als, das ist ein Entwicklungsziel. Ja, ich wünsche mir, dass wir da hinkommen. Und es fehlt einfach auch noch an Informationen. Ja, was muss ich machen? Wo gibt es Unterlagen? Wie kann so ein Verfahren eingeleitet werden? Was ist der rechtliche Rahmen dessen? Da fehlt es noch an Informationen.
Also ich glaube, ich wünsche mir erstmal, dass wir als Gesellschaft darüber reden. Also Inklusion ist halt ein Riesenthema und ich kann auch verstehen, dass es vielleicht nicht super präsent ist, wenn man nicht selbst betroffen ist, aber dass man, also dass die Person, die hier gerade zuhört, das ist schon mal ein erster riesengroßer Schritt in die richtige Richtung und dafür bin ich total dankbar. Also dass wir überhaupt in der Gesellschaft dahin kommen, darüber zu diskutieren, weil dann bauen sich auch Vorurteile ganz von alleine ab. Also wenn man irgendwie jemanden in der Klasse sitzen hat und merkt, dass die Person eigentlich total viel, also richtig gut kann, aber halt dieses Problem hat beim Rechtschreiben, so dann kommt man ja auch als Kind irgendwann dahin, dass dieses Kind nicht dumm ist. Also das wünsche ich mir. Und ansonsten wünsche ich mir ganz, ganz doll, dass Inklusion ein größeres Thema ist im Studium. Weil ich glaube, dass das schon mal ganz viel hilft, weil ja auch einfach so eine Lehrkraft so eine zentrale Person ist in einer Klasse. Und der Umgang mit der Lehrkraft so zentral ist für die Art und Weise, wie Schüler und Schülerinnen dann damit umgehen. Und ich wünsche mir, dass die Hilfen, auch wie Herr Freier gesagt hat, da erleichtert werden. Also dass es zum Beispiel einfach ein Katalog gibt, wo einfach super viele Möglichkeiten drinstehen zu den einzelnen Beeinträchtigungen, die man bekommen könnte, und man dann selbst als betroffene Person mit den Eltern, mit den Lehrern zusammen überhaupt weiß, was es für Möglichkeiten gibt, um dann den perfekten Nachteilsausgleich oder einen annähernd guten Nachteilsausgleich zusammenzustellen für jeden einzelnen Fall.
Vor allem, ich bin ganz bei dir, auch das mit der Gesellschaft, dass man da eigentlich viel mehr in Austausch gehen müsste. Karina, jetzt noch eine kleine Frage an dich. Was wünschst du dir jetzt zum Beispiel aber noch genauer von der Politik? Weil, wie wir ja, vielleicht die meisten ja, vielleicht wissen, bist du ja inzwischen selbst auf Landesebene tätig. Welche Veränderungen sind dir da besonders wichtig? Also hast du da was, was dir so im Kopf fällt?
Ja, also ich glaube, da ganz kurz zur Vorgeschichte. Ich habe beim niedersächsischen Kultusministerium für mein Abitur beantragt, dass ich eben Audiodateien bekomme von den Aufgaben und den Materialien, damit ich eben überhaupt die Aufgabenstellung verstehen kann und dann halt auch bearbeiten kann. Und dieser Antrag wurde abgelehnt. Und ich war so sauer und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich mir dachte, das ist so offen einfach ungerecht. Und mir wird ja einfach die Chance genommen, meine Leistung zu zeigen. Und ich war zwar schon vorher politisch aktiv in diesem Thema, aber dann habe ich gesagt, nee. Also so geht es hier nicht mehr weiter, es muss sich was ändern. Und tatsächlich wurde genau in der Zeit darüber geredet, wie man das niedersächsische Schulgesetz verändern kann. Und jetzt hat tatsächlich eine erste riesengroße Änderung stattgefunden in diesem Bereich. Und zwar ist es so, dass das letzte Woche beschlossen wurde im Landtag, dass es jetzt für Menschen mit Rechtschreibschwäche oder Leserechtschreibschwäche, auf jeden Fall Probleme im Bereich des Schreibens, einen Notenschutz gibt. Also wenn ich das habe, dann kann ich jetzt zu meinem Lehrer gehen und sagen, ich habe hier eben Probleme, und dann kann die Klassenkonferenz, also die Lehrer, beschließen, dass in Zukunft Rechtschreibung nicht mehr bewertet wird. Und das gilt jetzt für alle Schulformen und auch bis in den Abschlussprüfungen. Also gerade in der Oberstufe kriegt man ja noch Notenpunkte zum Beispiel auch abgezogen. In der Mittelstufe gibt es Diktate, Unterstufe, und das alles fällt jetzt erstmal weg. Ansonsten wünsche ich mir von der Politik, dass es ein Recht auf Nachteilsausgleich gibt, also ein Rechtsanspruch darauf, dass wenn ich eben Probleme bekomme, ich auch eben Hilfe bekomme, weil wie gesagt, das machen nicht alle Schulen. Und ich wünsche mir, dass es noch mehr Flexibilität Möglichkeiten gibt. Also, dass auch von der Politik ein Katalog vorgegeben wird, damit nicht jede Schule den selbst erarbeiten muss, weil das kostet Zeit, das kostet Kompetenz. Also, unsere Schule hat jetzt jemanden, der sich auskennt, und wenn die Person, also, oder recherchiert, wenn wir ein Problem haben. Und das ist auf gar keinen Fall in allen Schulen der Fall. Ja, und ich wünsche mir, dass rechtlich da auch einfach noch mehr möglich ist. Also, dass zum Beispiel auch Audiodateien möglich sind bei Leseschwäche, und dass es auch einen Notenschutz gibt bei Dyskalkulie, weil den gibt es aktuell nur bis zur 4. Klasse, und auch nach der 4. Klasse verschwindet ja eine Rechenstörung nicht einfach. Also es gibt noch wirklich, wirklich viel zu tun, aber auch gute Nachrichten. Es gibt Verbände, die da dran sind, also zum Beispiel der Landesschülerinnenrat ist da sehr aktiv gerade, und ich hoffe, dass sich da noch viel verändert, damit wir endlich gerechte Schulen haben und Chancengleichheit für alle Kinder.
Hast du sehr schön gesagt. Ich glaube halt wirklich, das macht für alle Betroffenen, das hat so ein bisschen Hoffnung dann für alle, also dass man wirklich weiß, okay, es wird dran gearbeitet, irgendwie, man wird wahrgenommen, man wird ernst genommen, und es wird nicht einfach so dahingestellt und einfach nichts mitgemacht. Weiß ich nicht, wollen Sie noch was zu sagen, Herr Frey, oder?
Ja, das ist, wir sprechen ja von einer Entwicklung, die eigentlich 2009 angestoßen wurde, ja, dadurch, dass 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention von Deutschland angenommen wurde, haben wir uns verpflichtet, Inklusion an Schulen umzusetzen. Jetzt kann man sagen, ja, da seid ihr aber gescheitert. Ja, das habt ihr nicht geschafft. Gegenargument, wir haben nie wirklich Inklusion gehabt an den Schulen. Ja, also lasst uns doch erstmal versuchen, wirklich Inklusion in die Schulen reinzubringen und den Gedanken wirklich in allen Teilbereichen sichtbar zu machen. Und es geht ja nicht nur um Nachteilsausgleiche, wenn wir über Inklusion sprechen, sondern Inklusion bedeutet doch eigentlich, dass wir Vielfalt feiern. Dass wir sagen, du bist so, wie du bist, mit deinen Besonderheiten bist du gut und gehörst dazu. Und wir gewinnen, du bereicherst unsere Schule dadurch, dass du so bist, wie du bist. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der hinter der Inklusion steckt, den ich persönlich vertrete. Und der sich auch sichtbar machen kann, natürlich in so klaren Abläufen, wie gerade schon besprochen, dass wir nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen müssen, bei jedem Einzelfall, sondern dass wir Vorwissen haben, zurückgreifen können auf Materialien, klare Abläufe haben. Ja.
Und also wie gesagt, UN-Behindertenkonvention 2009, die aktuellen Regelungen in Niedersachsen für Legasthenie und Dyskalkulie sind 2005 beschlossen worden. Seitdem gab es da auch keine Überarbeitung mehr und die Regeln, also es nennt sich Erlass in der Politik, die sind auch noch 2012 eigentlich abgelaufen und sind nur noch so quasi, gelten quasi noch, obwohl sie eigentlich nicht mehr gelten, weil es einfach keine neuen gibt. So, und es ist jetzt gerade vor allem, in diesen beiden Bereichen extrem viel in Bewegung. Also ich glaube, hier ist gerade auch einfach ein Momentum, wo wir extrem viel verschieben können und jetzt gerade auch schon quasi viel geschaffen haben mit dem Notenschutz. Aber das ist schon alles sehr paradox, weil wir jetzt natürlich viel, viel mehr wissen als 2005.
Voll. Damit hast du eigentlich auch schon das Schlusswort gegeben. Also ich glaube, auch hier durch diese Folge, ich glaube, dieser Verlauf, was in den letzten Jahren passiert ist, ist jetzt wirklich deutlich geworden. Aber auch vor allem, was jetzt wirklich alles in dieses Thema mit hineingehört, wie tiefgreifend das ist, wie unterschiedlich das aber auch sein kann. Also für jeden Einzelnen, dass es auf jeden Fall durch diese Folge verdeutlicht wurde. Dann würde ich, wenn jetzt niemand noch was zu sagen hat, die Folge zum Schluss bringen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.